Ich möchte euch heute auf eine etwas ungewöhnliche Reise mitnehmen an diesem zweiten Advent. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass unser Denken rund um das erste Weihnachtsgeschehen sehr geprägt ist von Tradition, von unserer Weihnachtskrippe, von unseren Anspiele und auch von unseren Lieder. Wenn ich bei meiner Schwester bin, lese mir an Weihnachten die Weihnachtsgeschichte. Ganz selbstverständlich. Aber ganz ehrlich, wann habt ihr euch den Text mal wirklich angeschaut? Wann habt ihr mal wirklich reingehört oder geschaut, was da steht? Manches Mal habe ich so den Eindruck, wir nehmen dieses Weihnachtsgeschehen, das präge mir sehr mit dem, wie wir heute denken. Von daher nehme ich euch jetzt mit, es ist keine traditionelle Predigt. Es ist einfach ein bisschen anders. Geht einfach mit, ihr habt sowieso nicht viel Möglichkeit. Außer ihr sagt jetzt, ihr geht heim. Das wäre noch eure Möglichkeit. Von daher einfach mal diesen Text und ein paar Bilder dazu und ein bisschen ein paar andere Gedanken wie sonst. Einfach mal schauen, reinhören. Lukas 2, da heißt es, so ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort eintragen zu lassen. Und nahm Maria, seine verlobte Frau, seine Frau mit. Maria war schwanger. Einfach so ein paar Gedanken dazu. Es waren sehr wahrscheinlich weniger Leute unterwegs, als wir manchmal denken. Wer wohnt heute noch da, wo er aufgewachsen ist, in dem Ort von euch? Jetzt guckt euch mal an. Schon einige. Jetzt nehmen wir mal die Ehefrau noch dazu. Die gehört nämlich auch da mit rein. Und dann nehmen wir mal jetzt mal alle, die, jetzt sagen wir einfach mal 10 Jahre und länger, im gleichen Ort wohnen wie jetzt zur Zeit. So, jetzt streckt mal. Wir machen es andersrum. Wer ist in den letzten 5 Jahren umgezogen? Oh, du zählst immer noch hierher? Du im gleichen Ort umgezogen, zählt eigentlich auch nicht. Also wer bitte ist dann? Clarissa, okay. Thomas, oh. Ganz hinten auch noch? 3 von uns alle? Merkt ihr was? Damals mussten nicht alle umherziehen. Viele lebten ja in ihrem Geburtsort, im Nachbarort, in der Gegend. Und für viele war das kein Aufwand, dahin zu gehen. Mich hätte man wahrscheinlich, da ich jetzt auch schon 15, 16 Jahre hier wohne, mich hätte man wahrscheinlich nicht nach Bröckinger geschickt, ihr wisst sowieso nicht, wo das ist, um zu sagen, da muss man sich eintragen. Ja? Es war kein so ein großer Aufwand, wie mir manches Mal dachte. Dann war es wohl anders, wer irgendwo, jetzt sage ich mal, unbewegliches Eigentum, ein Feld oder sowas besaß, der musste dorthin oder Erbbesitz hatte. Also die Römer waren ja auch pragmatisch, oder? Die wollten ja nicht, dass hier alle Leute im Land unterwegs sind, hätten sie die Kontrolle verloren. Aber es ging ganz einfach um Geld, um Steuern. Natürlich, um was ging es denn sonst? Das heißt, Josef hatte entweder irgendwie noch Grundstück oder was weiß ich in Bethlehem oder einfach, es war Erbbesitz. Das heißt, wenn da noch bestimmte Leute gestorben wären, wäre er dran gewesen mit Erbe. Das heißt, von daher musste er nach Bethlehem. jetzt war ich ein bisschen provokativ noch, die Familie musste anscheinend nicht mit. Also stellt euch das mal vor, da tigert alles durchs Land, oder? Hey, die Römer, die haben einen Brauch, der sich da eintragen hat, und das war normalerweise der Daddy der Familie. Sie wollte ja Übersicht behalten. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, warum nahm Josef dann seine Maria mit, eine schwangere Frau? Da kommen wir sich hoch in ja. Einmal, es waren 150 Kilometer zu Fuß. Oder wenn sie einen Esel hätten, war es, obwohl, ob das so viel bequemer ist, ich kann da nicht mitsprechen, habe noch kein Kind auf die Welt gebracht, war noch nie schwanger. Von daher, da müssen jetzt eigentlich die Mamas reden. Reisezeit war circa eine Woche, mit einer schwangeren Frau sicher länger. Und wenn der Sabbat dazwischen kam, wo man geruht hat, war es auch länger. Und meine Logik ist, Leute, die sind doch nicht auf den letzten Drücker gereist, oder? Die wäre doch schön blöd gewesen, oder? Also jetzt einfach mal das zu nehmen, mit dem Flugzeug darf eine hochschwangere Frau in einem bestimmten Zeitraum nicht mehr mitfliegen. Es besteht einfach die Gefahr, dass das Kind einfach mal 14 Tage früher kommt. Also sind doch Maria und Josef nicht so, ja, da ist der Termin, wobei man das damals vielleicht nicht ganz so genau wusste. Vor allem, Josef hat ja nicht dazu beitragen, also konnte die auch das Datum nicht genau wissen. Muss man ja auch dazu sagen. Maria, spürt man das aber am ersten Tag? Ja, okay, ob das dann gleich passiert ist? Ich auch nicht. Ja, seht ihr? Also da ist einfach so eine Knautschzone drin, wo ich sage, Leute, hey, ihr werdet es gleich sehen im nächsten Vers. Da heißt es nämlich, während sie in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Also während sie in Bethlehem waren, nicht wie in den Anspielen, man reist nach Bethlehem, klopft noch einmal überall an die Türe und dann, kommt schon das Baby. Und das ist ja innerhalb von in den Anspielen. Wir haben das mal gemacht. Wir haben die hatten Bauchkette, Maria, und dann haben wir halt den Bauch rausgezogen. Also so schnell geht es ja dann auch nicht. Das heißt, dieser Vers sagt, dass die schon eine Zeit vorher, bevor Jesus geboren wurde, in Bethlehem war. Das heißt, da war Zeit drin. Josef hatte Verwandtschaft. Wo gehe ich denn hin, wenn ich in die Heimat gehe? Gehe ich doch zur Verwandtschaft, oder? Also Leute, ganz praktisch muss man das sehen. Ich gehe davon aus, dass der Josef sogar einen Teil seiner Werkzeuge mitgenommen hat, weil es für ihn klar war, dass sie nicht nach der Geburt gleich wieder zurück können. Einmal waren die 7 Tage bis zur Beschneidung und dann waren noch einmal 33 Tage, also insgesamt 40 Tage, bis sie in den Tempel gehen konnte, bis Maria dieses Opfer darbringen konnte für die Reinigung. Sprich 6 Wochen. Oder? 6 mal 7 ist 2, ja, kommt so hin. 6 Wochen. Ihr Männer, wenn ihr 6 Wochen Urlaub habt, jo, was wird gemacht? Geschafft! Halleut! Das heißt für mich ganz einfach, auch dieser Josef, der saß doch nicht 6 Wochen bei seiner Maria und hat das Baby vertätschelt. Außerdem, wenn die in der Verwandtschaft waren, also ganz logisch, für mich, Josef hat gearbeitet auch in der Zeit. Sie musste ja auch was verdienen. Man wollte ja sicher auch nicht nur der Verwandtschaft auf dem Geldbeutel liegen. Und das andere war, zu der Zeit wurde ja auch der Tempel vom Herodes immer noch gebaut. Da hat man über 40 Jahre dran gebaut. Das heißt, Bauhandwerker, ich glaube, Bauhandwerker kriegen immer ein Geschäft, wenn sie was brauchen. Das war ja ein ganz, ganz breites Spektrum. So, jetzt machen wir weiter, jetzt wird es noch interessanter. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Und jetzt wird es einfach interessant. Wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz oder keinen anderen Platz in der herbergehenden Unterkunft bekommen. Und dieser Vers ist mit unseren Vorstellungen sowas von geprägt. Wo ist eine Futterkrippe? Natürlich im Stall, oder? Und wo ist der Stall? Extra, oder? Ich fordere euch jetzt heraus. 4 Fragen. Einmal, wie wohnte man damals? Da wird schon interessant. Wo gab es Futterkrippe? Was bedeutet überhaupt dieser Begriff Herberge, Unterkunft? Warum werden Windeln erwähnt? Also Leute, jedes Baby ist abgewaschen worden, ist mit Salz abgerieben worden, das war zur Desinfektion, und dann hat man jedes Baby in eine Windel gesteckt. Was hier nicht steht in dieser ganzen Verse, es ist nirgends von Abweisung die Rede und es ist kein Wirt drin. Dummerweise, wir machen jetzt nächste Woche auch ein Anspiel und da ist wieder dieser Wirt drin und er hat sogar ein Hotel. Aber bei uns kommt nächste Woche auch ein Penner drin vor und ein Teenager, also nächste Woche ist alles ein bisschen anders. Aber es gab damals nicht diesen Wirt. Wenn man in Bethlehem nach einer Übernachtungsmöglichkeit gesucht hat, dann ging man als erstes zur Verwandtschaft. Jetzt haben die was, was wir nicht haben. Nicht so haben. Das ist das Thema Gastfreundschaft. Leute, selbst wenn die Frau, die Maria, im 7. Monat war, lasst es auch im 8. sein. Und die klopft bei der Verwandtschaft an die Tür und sagt, wir sind hier wegen diesem Eintrag und den Römer. Glaubt ihr? Die dann sagen, muss halt mal gucken, wo der unterkommt, oder? Es ist doch eigentlich normal, dass man dann sagt, hey Leute, kommt, hey, wir rücken ein bisschen zusammen, ihr kriegt da noch einen Platz. Ich bringe mal auch voll durch, oder? Jetzt möchte ich mit euch da ein bisschen reingucken. Ihr seid mir ausgeliefert. Wie wohnte man damals? Ein Großteil der Leute hat in sogenannte Einraumhäuser gewohnt. Also nicht 4-5 Zimmer, sondern der Großteil hatte einen Raum. Der war eingeteilt. Also hier unten sieht man es auch. Ich kriege so ganz gute Bilder einfach. Das war hier dieser Wohnraum und hier unten war es ein bisschen tiefer, da sehen wir dann die Viecher. Ganz früher war es ja in Häusern so, dass unter der Stall war und oben hat man gewohnt. Man hat natürlich den Mief mitgekriegt und alles, was dazugehört hat, aber es war auch die Wärme da. Hier ging es wahrscheinlich noch um was anderes. Man brauchte das Haus hauptsächlich zum Schlafen. Und, ich sage jetzt mal, auch als Schutzraum für die Tiere. Wenn ich meinen Esel draußen anbunden habe oder meine Schäfle draußen noch hatte, denn jeder Haushalt hatte so ein bisschen was, oder die meisten auf dem Dorf wie Bethlehem, die hatten was, weil Ziegenmilch, man hat halt Käse gemacht und was weiß ich, man hat ja da davon auch gelebt. Das heißt, man hat natürlich darauf geachtet, dass einem keiner seine Viecher klaut. Das muss man ja auch mal sehen. Und diese Häuser konnten jetzt ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner sein. Jetzt habe ich da nochmal so ein Bild, wie sich das manche vorstellen. Es könnte auch ein bisschen, die wo ein bisschen abseits gewohnt haben, so gewesen sein. Also wieder dieses Einraumhaus. Wer ein bisschen mehr Geld hatte, hatte dann hier eine Treppe. Die anderen sind halt mit der Leiter nuff. Und dann hat man sich da oben manchmal so ein bisschen Sonnendach oder irgendwas gemacht, dass man da hin, und da sieht man dann hinten dann die Tiere und hier vorne der Backofen und Küche und was man so hatte. So. Es gab dann auch noch vom Alten Testament her schon sogenannte Vierraumhäuser. Die waren halt etwas größer, waren so angelegt. Das heißt, hier hinten waren 4 Zimmer, man sieht es dann hier, und hier waren dann auch Lagerräume oder sonst was. Man sieht es auch hier wieder, viel mit Leiter, und der Vorteil war von den Häusern, man konnte in der Mitte noch, ich sage jetzt mal, ein Sonnendach was machen, dass man einfach auch im Schatten ein Stück weit arbeiten konnte. Interessant ist, ähnliche Häuser gibt es heute noch. Im Süden. Und da wurde ja mal oben noch ein Raum anbaut, seitlichen Raum anbaut. Man hat auch vielleicht mal so noch eine Mauer rumzogen. Ich möchte dort ganz ehrlich nicht Briefträger sein, weil ich nicht glaube, dass die ihre Hausnummer haben. Man müsste wissen, wo die wohnen. Und ihr seht, hier sind Kinder drin. Das heißt, man lebt heute noch zum Teil im Süden so ähnlich. Kleine Fenster, damit die Hitze nicht reinkommt. Und so ähnlich waren die Häuser, schätze ich, auch mal damals. Ob die jetzt unbedingt gelb waren oder schön verputzt, das sei dahingestellt. Aber man lebte viel einfacher wie wir. Das müssen wir uns einfach mal bewusst sein. Die haben kein groß zweistockiges Häuschen mit zig Zimmer. Das hatten die Reiche in der Stadt oder auch auf dem Land. Wenn da einer richtig reich war und ein Gutshaus hatte, dann war da natürlich noch Zimmer für Mägde und so. Aber halt alles, zumindest für die Mägde und so, einfach kalter. Frage, wo gab es Futterkrippe? Jetzt wird es interessant, gell? Im Stall? Nimm dir ein Raumhaus. Wo ist die Futterkrippe? Hier einzeichnet in zwei Stellen. Einmal hier oben und hier ein Wassertrog. Diese Futterkrippe war halt oftmals irgendwie im Boden eingelassen. Man hatte aber auch anscheinend wie so kleine Körbler oder aus Ton oder was weiß ich wie, so kleine, man kennt es ja schon beim Mose, so kleine Körbler, wo ein Baby reinpasst. Und da hat man dann das Futter reintan. Und dann konnte das, ach so, das gab kleine Körbe und man kommt auch wieder drauf zurück, für ein Baby konnte man die an die Decke hängen. Das gibt es heute auch wieder. Mit Korb. Ja, nicht am Hals und nicht an den Füßen, sondern im Korb drin liegen. Ja, man muss hier ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt von vorne, dass es richtig verstanden wird. Heute gibt es dann so ein Gestell, wo auch so ein Babykörble drin hängt und so weiter. Das hat man dann teilweise auch gemacht, ich sage jetzt mal auch aus Platzmangel. Dann könnte man unten immer noch was anderes haben, wenn man das Baby auf der Höhe hat, dann hat man unten immer noch irgendwas anderes machen können. Aber ganz ehrlich, welche Mama legt ihr Baby auf den Boden? Lasst uns das einfach mal her. Merkt ihr was? Wir sind an mancher Stelle ein bisschen entfernt von dem, was damals war. So, dritte Frage. Was bedeutet Herkunft und oder Unterkunft? Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Also jetzt nicht einmal nicht die Krippe, wo wir so hin. Ja? Schätzungsweise war es ganz anders. Denn sie hatten keinen Platz oder keinen anderen Platz in der Unterkunft. Für was hatten sie keinen Platz? Fürs Kind, wenn ich den Satz so nehme. Es waren ganz einfach beengte Verhältnisse. Und das kann jetzt sein, dieses Wort Unterkunft ist nämlich noch interessant. Katalima heißt es auf Griechisch. Das gibt es heute noch und wird heute noch verwendet. Heute haben wir hier drin. Da kann man dann in Griechenland oder in Israel Katalima und einen Namen dazu haben. Das heißt dann Pension. Aber vom eigentlichen Ursprung her geht es auf ein Gastzimmer, einen Raum, einfach einen Wohnraum zurück. Es könnte auch Herberge sein, damals zumindest keine Pension oder kein Hotel. Was man in den Dörfern manches Mal hatte rund um Jerusalem, war, dass man schon ein Gastzimmer hatte, also so ein Räumle oben auf dem Dach, so wie es hier zum Beispiel ist. Hier oben noch ein Raum oder man hat seitlich noch was. Denn wenn die Feste waren in Jerusalem, war Platznot. Und dann hat man schon geschaut, wo kriegt man denn die Leute unter. Und wenn man jetzt keine direkte Verwandtschaft hatte, dann hat man doch den anderen Leuten so ein Zimmerle vermieten können. Das heißt, Aber da war nicht viel Platz drin. Denn gegessen und so weiter hatte man unten in dem Wohnraum. Das heißt, diese Zimmer da waren da zum Schlafen. Viel mehr war das nicht. Vielleicht auch mal ein bisschen größer, dass er mal auf Familie kommen konnte. Aber es gab es auch in Deutschland, gell, dass Kinder zusammen im Bett geschlafen haben. Da hat nicht jedes Kind ein eigenes Zimmer gehabt. Sondern man hat dann einen Strohsack oder was noch und dann hat man geguckt, wie man die Herrschaften so alle unterbringt. Es gibt noch zwei Stellen, das heißt, das sind Parallelstellen, wo dieses Wort gebraucht wird. Und zwar in Markus 14 oder in Lukas 22. Und da heißt es so mehr oder weniger, der Rabbi lässt fragen, wo der Raum, ich lasse es mal bei dem Raum, ist, in dem er mit seinen Jüngern das Passamahl feiern kann. Da wird dieses Wort nochmal gebraucht. Geht hin und fragt, wo der Raum ist, oder jetzt können wir sagen Gastzimmer. Später wird dann das Wort gebraucht für Obergemach. Da wird es dann näher beschrieben und der Raum war dann größer. Das war dann schon einfach in Jerusalem auch jemand, wo mehr Geld hatte und der dann oben einen größeren Raum haben konnte. So, bei Maria und Josef können wir jetzt entweder von so einem Gastzimmer ausgehen oder von dem, was hier unten drin war. Dass da so viel noch andere Verwandte vielleicht da waren. Und dass dann die Maria in dem unteren Teil, wo nachts die Tiere reinkommen sind, dass man da Plätzle frei gemacht hat und sie da ihr Kind gekriegt hat. Nicht abgelegen irgendwo in einem Stall mit Romantik oder sonst was, sondern Alltagschaos. Vielleicht eben noch gesteigert dadurch, dass man viel enger in der Zeit zusammen war. Das heißt für mich aber auch, wenn ich das jetzt so nehme, die Maria war gut versorgt. Das heißt, in den Dörfern gab es Hebammen. Es musste nicht der Josef machen, weil Männer durften das eigentlich gar nicht. Männer hat man rausgeschickt, wenn es um eine Geburt ging. Das war lange in Deutschland auch noch so. Waren alle Männer hier bei der Geburt ihre Kinder dabei? Ja oder nee, wer war nicht dabei? Okay, gut. Aber es war schon so, dass früher die Männer nicht dabei waren. Das heißt, da hat man dann aus dem Haus, wenn das jetzt da unten drin war, hat man die Männer rausgeschickt, wobei die tagsüber sowieso draußen waren. Ja? Jesus wurde nicht in der Einsamkeit geboren, wo man den Josef dann so bedauert, dass der dann da auch noch das Baby zur Welt bringen musste oder Maria hat es innerhalb fünf Minuten gekriegt, was ich ja auch nicht glaube, sondern eher in diesem Chaos eines überfüllten Hauses. Keine Stallromantik, sondern alltägliches Chaos. Der Retter kam in das Chaos des Alltags hinein. Das ist das, wo Jesus hineinkommen möchte, in dieses Chaos, und das vor Weihnachten nicht anders wird. Das haben wir vorhin gehört, man wünscht sich das zwar, aber Leute, das ist unrealistisch. Der Messias, der Heiland dieser Welt, kommt da hinein, wo wir leben, wo wir arbeiten, da, wo wir daheim sind. Ohne große Ansprüche, gell? Und es könnte schon sein, dass man nicht das Baby, sondern das Bettle aufgehängt hat, damit es so aus dem Weg war ein bisschen, dass es ein bisschen geschützt war, dass ihm nichts passiert. Es könnte ja sein, dass sie Maria und der Josef da unterschlafen mussten. Alles möglich. Aber es war kein Raum in der Herberge, dass man für dieses Kind extra irgendwas tun konnte. So, jetzt machen wir einen großen Sprung. Jetzt gehen wir in die Nacht der Geburt, okay? Jetzt kommen wir noch geschwind zu den Hirten. Der Engel, hoi, oh, mein heißes Thema, die Windeln. Mit den Windeln ist man sich nicht ganz so einig. Denn es war normal, dass ein Baby eben gewaschen wurde und mit Salzabgriebe und in Windeln gewickelt. Es gibt einen Vers, das ist, oder eine Sache in Hesekiel, da geht es um Jerusalem und da geht es um dieses Thema Ablehnung. Ich lese es euch einfach mal vor. Also im Jerusalem so ein Bild einfach von der Geburt her, okay? Man schnitt dir nicht die Nabelschnur ab, man hat dich nicht gebadet und mit Salz eingerieben und dich nicht in Windeln eingepackt. Niemand hatte Mitleid mit dir, niemand hat dich entsprechend versorgt. Man warf dich hinaus aufs freie Feld, so verabscheust warst du bei deiner Geburt. Und es kommt ja auch dann dieses andere Bild, dass Gott sich um Israel, um Jerusalem angenommen hat. Aber die Welt hat Jerusalem, ich sage es jetzt mal so, weggeschmissen. Und das war und es kam und es kommt heute in solche Länder immer noch vor, dass man auch so mit Kindern umgegangen ist. Wenn man ein Kind, das war im Mittelalter so, ich weiß nicht, hat von euch jemand vielleicht gestern Abend die Säulen der Erde angeschaut? Niemand? Okay. Ah, doch jemand, ich auch. Da kommt auch so eine Szene drin vor, wo die Leute keine Hoffnung hatten, dieses Kind durchbringen zu können. Die Mutter ist bei der Geburt gestorben und man hat der Mutter dieses Kind in die Arme gelegt, damit es mit seiner Mutter quasi sterben konnte. Das war dieses Ablehnen. Das heißt auch, diese Babys wurden dann eigentlich nicht in Windeln gewickelt. Sie erfuhren, das, was man einem Baby eigentlich schenkt am Anfang, das erfahren diese Babys, die Wegwerfer werden nicht. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, Josef hat seine Maria mitgenommen. Jetzt müssen wir in die Szene einfach nochmal reingehen, dieses Ganze. Maria bekommt ein Kind, nicht von ihm. Er weiß, dass es vom Heiligen Geist ist. So. Da haben sie gewohnt und da musste er hin. Was macht er jetzt? Lässt er seine Maria, verlobt, warte, also Ehevertrag und alles war geschlossen, aber sie haben anscheinend noch nicht zusammen gewohnt. Lässt er die daheim oder was macht er? Da ist eine ganz, ganz große Spannung drin. Wie steht Josef zu seiner Frau und zu diesem Kind? Er hätte ja sagen können, die kann das daheim kriegen, es ist ja sowieso nicht meins. Jetzt bin ich ganz heftig, ja? Josef nahm sie mit. Das heißt, Josef hat sich von Anfang an zu diesem Kind gestellt. Er hat dieses Kind, das nicht von ihm war, als seines angenommen. Und man hat die Vermutung, sage ich jetzt einfach mal so, dass das hier mit drin steckt. Sie haben es in Windeln gewickelt. Das heißt, sie haben dieses Baby angenommen. Auch Josef hat es angenommen, quasi adoptiert als sein Kind. Er stand von Anfang an zu diesem Kind. Klar wusste er, wer das ist, der Messias, aber so klein. Das ist für mich mit so einer Szene da drin, nicht in einer Geschichte, sondern in der Geschichte, die gelebt wurde, wo der Josef ein ganz großer Teil ist und ganz wichtig. Er sagt ja zu Gottes Plan und sie nehmen dieses Kind einfach an. Jetzt kommen die Hirte. Nein, noch nicht. Doch hier. Der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, jetzt hoffe ich richtig, ja. Denn ich bringe euch eine gute Nachricht, die über sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht, jetzt heißt es wieder, ist in der Stadt Davids euer Retter geboren. Es ist Christus der Herr. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Das heißt, die waren außerhalb und es war klar, der Messias, dieses Kind, ist in Bethlehem geboren, also auch nicht eine Höhle irgendwo außerhalb, sondern wirklich in dem Ort. Wenn die Hirte von Bethlehem waren, wusste sie zumindest, wo eventuell diese schwangere Frau gewohnt hat. Wenn sie ein bisschen von auswärts waren, musste man in der Nacht dann doch mal klopfen gehen und fragen, Leute, könnt ihr uns sagen, hier müsste diese Nacht ein Baby geboren sein. Nachbar haben zufällig gewusst. Ich denke nicht, dass die 10 schwangere Frauen in Bethlehem hatten, die gerade da kurz vor der Geburt standen. Und wo sind die jetzt reingekommen? Diese Hirten. In ein kleineres Haus, das beengt war, wo dieses Baby war. Jetzt passt mal auf, nochmal sowas. Oh, das untere lässt er noch nicht, okay. Habe ich vorhin noch geschwind dazu geschrieben. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der, jetzt haben wir sie wieder, die Futterkrippe lag, was unsere Fantasie so anregt. Ja. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Für mich war, wer wunderte sich? Wer hat sich denn damals gewundert? Na, die Leute, die in dem Haus waren, oder? Ich glaube nicht, dass Maria und Josef vorher viel vom Messias erzählt haben. Das, was Gott ihnen da berichtet hat. Leute, hey, stellt euch vor, ich würde sagen, ich bin schwanger, aber ich habe mit keinem Mann was gehabt. Ihr würdet auch sagen, kann nicht sein. Das heißt, auch die Maria hat da wahrscheinlich stillgehalten. Jetzt kommen aber die Engel, die Hirte und erzählen von den Engeln. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, sie wunderten sich über das, was die Hirten erzählten. Und dann konnte auch eine Maria und ein Josef erzählen, wie das alles passiert ist. Die Zeit damals, so sagt jetzt immer wieder Ausleger, war Messias schwanger. Das heißt, wir sehen das nachher bei der Hanna, wir sehen das auch bei dem alten Simeon, die Leute haben auf den Messias gewartet. Aber, und das muss man eben auch sehen, ein Herodes duldete keinen Nebenbuhler. Der hat niemand geduldet neben sich und das heißt, es war Vorsicht geboten. Das heißt schon, dass die weiter erzählt haben. Aber nicht hinausposaunt, sondern man hat es wahrscheinlich in der Familie weitererzählt, man hat es ruhig weitererzählt. Und die Leute waren gespannt, was passiert. Weihnachtsgeschichte, heute am 2. Advent, etwas anders. Einfach mal so, die wichtigste Tatsache bleibt die gleiche. Jesus, der Messias, der Retter, ist in Bethlehem geboren. Und die Hirte fanden ihn auch in Bethlehem. Aber statt Ablehnung begegnet uns in dem eigentlich Gastfreundschaft und Fürsorge für Mutter und Kind. Statt Geburt in einem abgelegenen Stall, Geburt in einem überfüllten Haus. Die Leute haben ja auch Kinder gehabt wahrscheinlich. Hey, und wenn es kleine waren, ging es ab und wenn es große waren, war es nicht so viel anders. Und die Hirten brachten diesem Haus als allererstes die Botschaft vom Retter. Als allererstes. Was liegt für uns wirklich drin? Es ist ein großes Thema und ich denke, das gilt bis heute. Gott möchte in unser Chaos kommen. Gott möchte in unseren Alltag reinkommen und er möchte hier diese Botschaft des Friedens reintragen. Und jetzt geht es aber nicht um diesen Frieden, um den man gerade kämpft in der Ukraine, sondern es geht um den Frieden, der in den Herzen der Menschen beginnt. Das ist das Wichtige daran. Diese Botschaft kam damals und diese Botschaft gilt heute noch und diese Botschaft ist das, was eigentlich jetzt auf dem Weihnachtsmarkt weitergegeben wird. Dass Gott uns ganz persönlich Frieden schenken möchte. Schon, dass dadurch dann auch Streit aufhören kann. Wenn ich Friede habe mit Gott, mit mir, mit meinem Leben, kann ich auch Friede haben mit denen, mit denen ich zusammen bin. Aber es fängt bei uns an. Und ich denke, das ist das, was wir immer wieder neu entdecken müssen. Amen.